Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist die Pianistin Ragna Schirmer für uns in einem Studio in Halle. Schönen guten Morgen, Frau Schirmer.
Guten Morgen.
Ich kann jetzt nicht unauffällig auf Ihre Hände gucken. Drum frage ich jetzt einfach, was für Hände haben Sie?
Ich habe vermutlich sehr trainierte Hände. Die haben viele, viele zigtausend Stunden Klavier gespielt. Und ich schaue jetzt gerade selber drauf. Gut durchblutet, würde ich mal sagen.
So groß wie die von Clara Schumann?
Leider nicht ganz, aber Clara Schumann hatte auch extrem große Hände. Die übertraf sogar die meisten Männerhände, wenn sie sehr groß sind. Also die konnte sehr, sehr viel greifen, wo wir uns heute auf dem Klavier etwas mehr mühen müssen als sie.
Stellen wir uns vor, wie sich die Pianistin Ragna Schirmer an einen ihrer 7 Flügel setzt, Noten von Clara Schumann aufschlägt und langsam und tief atmet. So klingt der dritte Satz aus Clara Schumanns Klaviertrio, wenn Ragna Schirmer am Flügel sitzt, unterstützt von dem Geiger Jason Keramidis und dem Cellisten Benedikt Klöckner. Frau Schirmer, auf was für einem Flügel haben Sie hier gespielt?
Das war jetzt in diesem Fall ein moderner Steinway, weil wir natürlich mit den Streichinstrumenten auf einen Nenner kommen müssen. Und wenn man, auch wenn es sich natürlich bei den beiden Streichern um Musiker handelt, die alte Instrumente spielen, spielen sie doch auf Stahlsaiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Abbildung der Musik auf den heutigen Instrumenten und auf den heutigen Klang mal versuchen. Aber natürlich könnte man das auch auf historischen Instrumenten mit Darmsaiten dann und einem entsprechenden historischen Flügel interpretieren.
Und Sie haben ja die Auswahl. 7 Flügel gehören zu Ihrer Sammlung. Wie verändert sich denn Ihr Spiel, je nachdem, ob Sie jetzt auf einem historischen Blüthner Flügel spielen oder auf einem modernen Steinway?
Interessanterweise ist es tatsächlich Clara Schumann selbst gewesen, die mich auf diesen Pfad geführt hat, denn ich hatte 2011 die Möglichkeit, ihren eigenen Flügel zu spielen in einem Konzert. Und zunächst war mein Gefühl, naja gut, das ist ein historischer Flügel, der ist alt, den muss man halt irgendwie sehr vorsichtig wieder zum Klingen bringen. Aber der hatte so eine besondere Farbe und ich war selbst so ergriffen beim Spielen, dass ich dann von dem Tag an nicht mehr aufhören konnte, zu suchen, zu forschen und mich mit historischen Instrumenten zu beschäftigen. Und bin mittlerweile der Meinung, dass man die Musik einer Zeit wirklich nur komplett verstehen kann, wenn man auch die Instrumente der Zeit kennt. Wenn man weiß, wie die geklungen haben, wie anders der Klang im Verhältnis zu heute war. Noch extremer ist das natürlich bei der Zeit im Barock oder in der Klassik, wo man wirklich wissen muss, welchen Tonumfang und auch welche Mechanik hatten diese Instrumente. Und ausgehend von diesem Clara Schumann-Flügel habe ich dann immer ältere Instrumente gesammelt, denn gerade im 19. Jahrhundert passierte ja alle 5 Jahre im Klavierbau etwas. Auch unter der Ägide von Clara Schumann, die den Klavierbau mit beeinflusst hat, indem sie an die Klavierbauer Briefe geschrieben hat. Und jetzt habe ich mittlerweile eine große Sammlung und spiele auch Konzerte auf meinen eigenen Instrumenten, mit denen ich reise. Und das ist auch fürs Publikum immer interessant, wenn man dann erzählt, so hat es tatsächlich damals geklungen.
Wo stehen die denn alle? Da braucht man ja einen Palast für.
Es gibt verschiedene Stellen, wo die im Moment verteilt sind, in einem Lager und dann auch ein paar stehen in Leipzig bei demjenigen, der die betreut und restauriert hat. Und ein Instrument steht im Moment im Puppentheater in Halle, weil wir darauf eine Aufführung regelmäßig machen. Und dann steht es sozusagen permanent auf der Bühne, dieses Instrument.
Das Technische eines Instruments ist die eine Seite, aber was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einem Flügel spielen, auf dem auch Clara Schumann schon gespielt hat? Was macht das mit Ihnen?
Das war in der Tat ein sehr besonderer Moment. Der war ergreifend. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das war so ein übermenschlicher Moment. Also zu wissen, Ihre eigenen Instrumente haben diese Tasten berührt.
Ihre eigenen Hände.
Ja, also Claras eigene Hände.
Ja.
Da gab es tatsächlich einen Augenblick, in dem ich das Gefühl hatte, ich spiele nicht, sondern es geschieht. Ja, und auch das Publikum, was sehr klein war, weil es war ein museales Konzert, verharrte in Schweigen und rührte sich nicht mehr und irgendwie passierte da etwas, was sich in Worte nicht kleiden lässt.
Worauf achten Sie besonders, um herauszufinden, ob das Instrument gut zu Ihnen passt?
Das ist eine reine Bauchentscheidung. Man setzt sich ans Instrument, spielt und das sind für mich tatsächlich Lebewesen. Ja, das ist, als wenn ich einen Menschen kennenlerne, wo man die Augen anschaut und erkennt, oh, der ist ehrlich zu mir. Wo man die Bewegungen sieht und weiß, okay, da sind die Stärken, da sind die Schwächen. Und das ist bei Instrumenten genauso. Ich erkenne mittlerweile durch viel Erfahrung natürlich relativ schnell, wo ein Instrument seine Stärken und seine Schwächen hat. Und dann versuche ich genau damit zu arbeiten. Und das ist wirklich ein lebendiger Prozess, der ganz viel mit Intuition, mit Bauchgefühl, mit Emotionen zu tun hat. Das kann man auch nicht immer rational erklären, so jetzt mache ich dies und dann kommt das raus, sondern man probiert aus, man lässt das Holz schwingen und es ist in der Tat so, dass manchmal sogar im Laufe eines Abends ein Instrument sich verändert. Das weiß man ja von den Streichinstrumenten auch ganz unmittelbar. Eine Geige wird besser, wenn sie gut gespielt wird. Und das ist es mit Klavieren auch.
Mehr Freundin als Werkzeug.
Absolut.
Nehmen Sie diese Freundin denn auch zu Konzerten mit oder spielen Sie auf Tourneen auch auf Flügeln, die dann einfach vor Ort vorhanden sind?
Na, in den meisten Fällen, in den bekannten Konzertsälen stehen natürlich Instrumente, die auch sehr gut sind. Und da wird man in der Regel auf den Instrumenten spielen, die dort vor Ort sind. Die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich meine Instrumente mitnehme, sind natürlich sogar noch vielfältiger. Ich kann jetzt an Orte reisen, an denen keine Flügel stehen oder vielleicht sogar historische Orte wiederbeleben, wo Clara selbst gespielt hat, wenn man das rausfindet. Und es ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt sogar Konzerte, an denen ich mehrere Instrumente bespiele. Ja? Also jetzt in Leipzig machen wir zum Beispiel ein Instrument auf 6 verschiedene Flügel aus dem 19. Jahrhundert. Und das Publikum bekommt dann auf diese Art und Weise den direkten Vergleich. Das ist zwar sehr aufwendig, aber auch super spannend.
Mhm. Beschreiben Sie mir Ihr Lieblingsinstrument. Haben Sie eins?
Ich hänge sehr an dem Instrument, auf dem ich seit meiner Kindheit übe, weil das so ein ganz, ganz ehrlicher Flügel ist. Also was da drauf geht, geht eigentlich überall. Aber ansonsten ist es wirklich immer momentbedingt. Also wenn ein Instrument etwas in mir zum Schwingen bringt und ich etwas in dem Instrument zum Schwingen bringe und es funktioniert, dann ist das dann fließt da Liebe und das ist gut.
Ragnar Schirmer ist nicht nur eine mehrfach ausgezeichnete Pianistin, sondern auch Pädagogin. Mit nur 28 Jahren ist sie Professorin in Mannheim geworden, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, hat diese gut dotierte Professur allerdings nach 10 Jahren aufgegeben. Erstmal war das ja ein großer Karrieresprung. Warum haben Sie dann doch gesagt, nee, das will ich nicht weitermachen?
Ja, in der Tat ist es natürlich ein besonderes Empfinden, wenn man dann mit dem Titel Professorin ausgezeichnet wird und dann die ganzen pädagogischen Erfahrungen, die man vorher schon gemacht hat, dann auch wirklich bündeln kann und mit Studenten arbeitet. Ich bin allerdings etwas kritisch eingestellt, was die Musikausbildung an deutschen Hochschulen angeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns unbedingt auch um den Nachwuchs kümmern müssen, und zwar in der elitären Ausbildung, also um den Nachwuchs, der dann auch wirklich später die Musikerlaufbahn einschlägt. Und da hatte ich dann 2009 die Möglichkeit, an einer solchen Institution in Halle an der Saale, nämlich an der Latina August Hermann Franke, die einen speziellen Musikzweig hat, wo musikalisch hochbegabte Kinder ausgebildet werden, eine Stelle anzutreten. Und das habe ich sehr gerne gemacht, weil das genau dem entspricht, wofür ich auch stehe. Mhm. Nämlich Kinder und Jugendliche in jungen Jahren bestmöglich auszubilden, ihnen das Handwerkszeug zu geben, und zwar sowohl was die manuelle Ausbildung, aber auch was die psychische Ausbildung, das Lampenfiebertraining und so weiter angeht, diesen Kindern diese Ausbildung zu geben und sie damit fit zu machen für ein Hochschulstudium. Weil ich als Professorin selber die Erfahrung gemacht habe, dass viele, die dann kamen, teilweise gar nicht so gut ausgebildet waren, zumindest aus den hiesigen Breitengraden, und wir dann mit der Konkurrenz aus ferneren Ländern nicht gut mithalten konnten. Und dem muss man natürlich Einhalt gebieten.
Naja, an den Musikhochschulen, klar, in der globalisierten Welt studieren Leute aus aller Welt. Deutscher Nachwuchs hat es da gegenüber dieser Konkurrenz ganz schön schwer. Aber ist das nicht auch irgendwie falsch zu sagen, das sind Konkurrenten? Also das sind ja auch erstmal Kommilitonen.
Richtig, aber man stellt sich natürlich die Frage, wenn das Gros der Musikhochschulen weltweit sich in Deutschland befindet, warum fehlt uns dann die Ausbildung davor? Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr starke Fokussierung auf den solistischen Ausbildungsweg. Das heißt, wir haben Studiengänge für Solokarrieren. Und meiner Erfahrung nach ist eine Solokarriere eine sehr, sehr individuell geprägte Sache. Das heißt, wer tatsächlich das Zeug zum Solisten hat, der macht diesen Weg ganz unabhängig von seiner Ausbildung. Vielmehr wäre mir aber wichtig, dass wir gute Pädagogen ausbilden, denn das ist das, wo am Ende der Zirkel weitergeht. Ja? Haben wir gute Pädagogen, haben wir auch wieder guten Nachwuchs. Und viele Musiker müssen auch als Pädagogen arbeiten und sollen das auch herzlich gerne. Und dann sollen sie bestmöglich dafür ausgebildet sein. Das ist meine Meinung.
Was für einen Anspruch haben Sie an Ihre eigene pädagogische Arbeit?
Meine eigene pädagogische Arbeit beruht auf dem Prinzip, dass jeder Schüler individuell auszubilden ist. Das heißt, ich versuche immer zu erkennen, wo ist die Persönlichkeit dieses Schülers, wo ist seine Willensstärke, an der ich natürlich anpacken muss, wenn ich jemanden in Musik ausbilden will. Da muss ich genau erkennen, an welcher Stelle kann ich ihn motivieren. In den meisten Fällen funktioniert Motivation durch Bestärkung. Ich hatte gerade gestern eine Schülerin, die lachte und sagte, Sie sagen immer, was toll ist. Ich sage, ja, weil dadurch, wenn ich dir sage, was toll ist, machst du an der Stelle weiter. Ich muss dir nicht sagen, was alles nicht so toll ist. Das kriegen wir dann schon nebenbei raus. Und geschickterweise muss man dann unmerklich die Schwächen aufdecken und an der Stelle dann ansetzen, dass man da ausbildet, wo Schwächen dann eben abzufangen sind. Mhm. Aber ich versuche immer erstmal die Stärken zu stärken und dann das andere nachzuziehen. Und bisher gibt mir der Erfolg da recht.
Das klingt sehr positiv. Was ist denn dran am Klischee von solchen Kaderschmieden, an denen Kinder und Jugendliche auch ganz schön gedrillt werden?
Naja, es hat etwas mit der grundsätzlichen Einstellung zu tun. Ich muss natürlich in einer Zeit, in der Möglichkeiten der Ablenkung ohne Ende vorhanden sind, ein Kind, wenn es denn wirklich ein Instrument beherrschen will, davon überzeugen, dass viele, viele Stunden und harte Arbeit notwendig ist, um zum Erfolg zu kommen. Und das kann ich natürlich, indem ich dann zeige, was auch Erfolg dann heißt. Ja? Wenn ein Konzert gelingt oder ein Wettbewerb erfolgreich absolviert wird, dann ist der Erfolg der Arbeit sichtbar. Ich halte nichts davon, Kinder einzusperren und sie zu drillen, aber eine grundsätzliche Willensstärke und eine grundsätzliche Demut vor dem, was man da tut, muss vermittelt werden, sonst nur mit Spaß geht es dann eben auch nicht. Aber dieser sogenannte Drill ist dann das andere Extrem und das, glaube ich, ist nicht notwendig.
Wie wichtig ist eigentlich bei so einer musikalischen Ausbildung auch das freie Improvisieren?
Das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Ich persönlich konnte das gar nicht. Ich habe ganz streng mich an das gehalten, was in den Noten steht, und war da in der Klassik auch sehr stark, weil das war ja die Zeit, in den Werken genau festlegten, was man zu tun hat, wo man einen Akzent zu setzen hat, wo man lauter wird, wo man leiser wird. Das habe ich ganz brav, ganz genau gemacht und habe erst viel später durch die Beschäftigung mit Händel dann die Freiheit für mich entdeckt, auch mal zu improvisieren, ornamentieren und so weiter. Ich habe aber auch Schüler, die komponieren selber schon im Alter von 11, 12 Jahren. Die können mit dem Instrument ganz frei umgehen und improvisieren Dinge, wo ich selber staune. Und dann muss man natürlich auch genau das stärken. Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wenn zum Beispiel jemand eine Jazzlaufbahn anstrebt, wird er sehr früh schon lernen, mit Freiheit ganz flexibel umzugehen. Er muss sich frei entfalten. Wenn jemand als Beethoven-Interpret beispielsweise sich profilieren will, muss er sehr genau am Notentext arbeiten. Mhm. Ganz unterschiedliche Ausbildungen. Sie haben recht mit der Frage, weil wenn man zum Beispiel aufs 19. Jahrhundert schaut, war die musikalische Ausbildung viel umfassender. Das heißt, da konnte eigentlich jeder alles. Ja? Mhm. Interpreten konnten komponieren, Komponisten konnten interpretieren. Heute sind wir spezialisierter, das hat aber auch mit den hohen Ansprüchen zu tun. Wir haben natürlich einen richtig großen Perfektionswahn zurzeit. Durch CDs ist eigentlich jeder Konzertgänger geschult und weiß genau, welche Töne richtig und welche falsch sind. Da bleibt dann die Freiheit ein bisschen auf der Strecke.
Sie sind mit diesem Jobwechsel von der Hochschule in Mannheim an dieses Musikgymnasium in Halle an der Saale, also von West- nach Ostdeutschland gezogen. Für ihn das leicht?
Ich habe schon vorher in Ostdeutschland gelebt. Ich lebe seit 1996 in Halle an der Saale und bin tatsächlich in der Zeit, in der ich die Professur in Mannheim hatte, gependelt.
Ah, ja.
Also meine Großmutter kam aus Bernburg. Ich wollte schon immer in den Osten und für mich war die Wende der absolut wichtigste Schritt in meinem Leben, dass ich nämlich dann endlich im Osten leben konnte, wo der Umgang mit Kultur für meine damals noch kindliche Wahrnehmung ein anderer war, und das hat sich bis heute bestätigt. Ich lebe sehr gerne im Osten.
Können Sie das genauer beschreiben, den Umgang mit Kultur? Was meinen Sie damit?
Also, als ich 4 Jahre alt war und meine Eltern die Pakete für unsere Freunde in Bernburg packten, fragte ich meine Eltern, warum das denn irgendwie diese Pakete mit für mich als Kind wahrnehmbar sinnfreien Objekten wie Tüten, Suppen und Nylonstrümpfen. Als Antwort aus dem Osten kam dann nämlich irgendwie handgeschnitzte Figürchen und bestickte Täschchen und Püppchen und alles Mögliche, was ich als Kind ja viel toller fand. Und dann später, als ich älter wurde, dann russische Märchenbücher und weiß ich nicht was alles. Also für mich war der Osten ein kulturelles Schlaraffenland. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel heute meine Position in dieser Musikspezialschule betrachte, dann muss ich sagen, die Ausbildung zum Beispiel, die aus Russland geprägt war, Kinder schon sehr, sehr früh gemäß ihren Begabungen zu fördern und nicht erst im Studium damit anzufangen. Das war etwas, was in der ehemaligen DDR sehr, sehr gut war und wo ich mir auch schon, als ich selber Abitur machte, im Westen gewünscht hätte, dass es solche Spezialschulen auch im Westen gegeben hätte. Damals war man davon noch weit entfernt. Jetzt versucht man so langsam da nachzuziehen, aber nimmt sich nicht wirklich ein Beispiel an dem, was da früher in der ehemaligen DDR richtig gut war. Das war so mein Gefühl. Außerdem auch die breite Wahrnehmung von Konzerten und Theater und Oper fand ich immer toll und ich lebe sehr gerne hier.
Die Pianistin Ragnar Schirmer ist in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie sind Ihre Eltern eigentlich auf diesen ungewöhnlichen Vornamen gekommen, Ragnar?
Oh, das habe ich nie gefragt. Ich weiß, dass meine Eltern gerne einen außergewöhnlichen Namen wollten, um der Verwechselbarkeit aus dem Wege zu gehen. Und sie fanden den Namen und fanden ihn schön. Er heißt die um Rat Kämpfende. Aha. Und ob ich jetzt für mich selber um Rat kämpfe oder für andere, sei dahingestellt, aber ich finde, es passt.
Wir haben ja gerade über Ihre Arbeit als Musiklehrerin gesprochen. Wer hat denn in Ihnen als Kind die Lust auf Musik geweckt?
Ich selbst. Also ich war ganz früh schon ein Bühnen- Kind, kann man sagen. Ich wollte immer auftreten, ich wollte vortragen. Das ging im Familienverbund los, dass ich immer irgendwie rezitieren wollte. Dann habe ich Ballett tanzen dürfen und habe mich da immer um die Hauptrollen gerissen, weil ich vor Publikum unbedingt zeigen wollte, was ich alles kann. Und dann hatte ich mit 7 Jahren das große Glück, eine hervorragende Klavierlehrerin in Hildesheim zu bekommen. Da haben meine Eltern auch wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, mir wirklich die beste Ausbildung zu ermöglichen. Wir hatten zu Hause ein ewig verstimmtes Klavier mit Resonanzbodenriss. Das war aber völlig egal, weil ich wollte unbedingt spielen und habe also von der ersten Klavierstunde an, ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, dass ich alles richtig machen wollte. Und dann wollte ich auch auftreten und vorspielen. Und diese clevere Lehrerin hat mir dann immer schwerere Stücke gegeben und dann Vorspieltermine festgesetzt. Und dann habe ich geübt wie so ein Wiesel. Also mit 10, 11 Jahren schon 5, 6 Stunden am Klavier, jeden Tag.
Oh je, wie war das bei der Entscheidung zwischen Schwimmbad, Schlittschuhlaufen, Kino, Klavierspielen? War da immer vorne an?
In den allermeisten Momenten ja. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass ich das will. Und ich habe auch für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass dieses Einsteigen in eine Materie, sich wirklich intensiv mit etwas zu befassen, weil es bleibt ja dann nicht aus, wenn man eine Fuge von Bach lernt, dass man auch was darüber liest. Warum ist die so entstanden, wie sie entstanden ist? Und wer war der Herr Bach und wie hat der gelebt und wie sah das damals aus? Und durch diese ständige Verbindung von kognitiven Reizen und manuellen Ausbildungen, ja, wird man ja auch unglaublich wach, was die Selbstreflexion angeht. Man nimmt sich körperlich wahr, man nimmt die Psyche wahr, man stellt die Frage, wie fühle ich mich vorm Auftreten? Was möchte ich eigentlich auf der Bühne? Warum? Wie klingt das in dem Raum? Wie klingt das in dem Raum? Die Beschäftigung mit dem eigenen Sein ist sowas von intensiv, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass dann die Beschäftigung mit allen anderen Dingen, zum Beispiel in der Schule, Vokabeln lernen oder auch Texte durchdringen im Deutschunterricht oder so, ging sowas von rasant viel schneller, ja, dass ich dann irgendwann für mich beschlossen habe, ich glaube, ich lebe so eine Art Konzentrat. Ja, ich beschäftige mich mit einer Sache unfassbar intensiv und bekomme dadurch bei allen anderen Fragen des Lebens viel schneller Antworten als meine Altersgenossen. Und ich hatte nie das Gefühl, was zu verpassen, sondern im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde reich beschenkt.
Fleiß und Disziplin, das klingt jetzt so, als seien das Begriffe, die Sie rundum positiv besetzen.
Ich habe das vorgelebt bekommen. Also meine Eltern sind beide in ihren Berufen sehr fleißig gewesen. Da wurde oft bis nachts um Mitternacht wirklich am Schreibtisch gesessen und gearbeitet.
Was haben die gemacht?
Mein Vater war Unternehmer und meine Mutter war Lehrerin. Und,
Musiklehrerin?
Nein, Musiker sind gar beide nicht. Meine Mutter kommt allerdings aus einem Musikhaushalt. Mein Großonkel war wohl Kapellmeister und meine Großmutter spielte auch Geige und Klavier. Mit Musik, die Beschäftigung war immer da, aber Sie müssen sich vorstellen, in den Nachkriegsjahren aufzuwachsen, beide hatten ihre Väter lange Zeit vermisst, weil die in Kriegsgefangenschaft waren, bei meinem Vater sogar 11 Jahre, da war kein Raum für eine Ausbildung an einem Instrument, aber sie haben das immer sehr geliebt und geschätzt und deswegen diese Neigung bei mir dann auch früh gefördert, aber dass man für etwas brennt und dafür dann auch was tut, das stand nie zur Debatte.
Die Pianistin Ragna Schirmer erforscht seit vielen Jahren das Leben und Werk von Clara Schumann. Und weil in diesem Jahr Claras 200. Geburtstag ansteht, hat Ragna Schirmer besonders viel zu tun. Ihre neue CD hat sie Madame Schumann genannt.
Thank you.
So endet Clara Schumanns Klaviertrio auf dem neuen Album der Pianistin Ragnar Schirmer. Madame Schumann heißt diese CD, erscheint am 10. Mai und feiert die Pianistin und Komponistin im Jahr ihres 200. Geburtstages. Das Release-Konzert findet übrigens am 30. April in Berlin statt. Ragnar Schirmer, was für eine Idee steckt in diesem neuen Album?
Ja, ich hatte das große Glück, vor einigen Jahren die vielen Programmzettel, die Clara im Laufe ihres Konzertlebens gesammelt und archiviert hat, einsehen zu dürfen. Sie müssen sich das so vorstellen, Clara hat einfach von jedem Konzert den Programmzettel mitgebracht, hat auch teilweise dann handschriftlich notiert, wie der Veranstalter zu ihr war, ob der nett oder nicht so nett war und wie der Flügel war und was es zu essen gab. Und so kann man also ganz schön viel von ihrer Konzerttätigkeit direkt nachvollziehen. Und am interessantesten ist natürlich der Programmzettel selber. Also was wurde gespielt, in welcher Reihenfolge, mit welchen musikalischen Partnern. Und ich bemühe mich derzeit, möglichst viele dieser Originalprogramme genau nachzuspielen. Und diese Beschäftigung ist so prägend für mich auch, weil es natürlich was mit mir macht, wenn ich ein Programm genauso wie Clara das gespielt hat, 1:1 nachspiele, dass ich die Idee hatte, 2 dieser Konzerte original nachzuspielen und auf CDs zu pressen. Und so ist dieses Album ein Kammerkonzert von 1847 aus Berlin und ein Solorezital von 1872 von einer Englandreise von Clara Schumann. Und bildet so 2 dieser Programme ab. Und der Titel Madame Schumann ist entstanden, weil auf vielen der Programmzettel oben einfach Konzert von Clara Schumann, Madame Schumann stand.
Naja. Sie war ja die Klaviervirtuosin des späten 19. Jahrhunderts. Wenn sie also fürs Klavier komponiert hat, kann man davon ausgehen, dass die Stücke höchste Anforderungen stellen.
Oh ja.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, Clara Schumann selbst hatte riesige Hände. Was ist das für eine Herausforderung für Sie?
Ja, sie hatte nicht nur riesige Hände, sondern sie war auch extrem gut ausgebildet. Also sie hat ja in ganz, ganz jungen Jahren unter Anleitung ihres Vaters Klavierübungen gemacht, die er speziell entwickelt hatte, weil er der Meinung war, wenn man also seine pädagogische Schule durchläuft, dann bekommt man das Rüstzeug, alles spielen zu können. Er hat darüber auch Schriften verfasst, die ich auch gelesen habe. Und da steht eben auch drin, wie er sich das also so vorstellt und den Aufbau von Übungen am Klavier, die schwierigsten Motive dann durch alle Tonarten. Wenn sie noch so unglücklich liegen, müssen sie halt alle irgendwie perfekt hintereinander funktionieren. Und wenn man sich vorstellt, dass dieses junge Mädchen mit 6, 7, 8 Jahren unter dieser Anleitung wirklich die kompliziertesten Fingerübungen gemacht hat und demzufolge dann wirklich mit 10, 11 alles spielen konnte, dann ist folgerichtigerweise es natürlich so, dass ihre Kompositionen mit 12, 13, 14 Jahren alle diese technischen Finessen natürlich abfordern, weil sie das konnte und sie natürlich ihre eigenen Werke vor Publikum dann auch entsprechend brillant präsentierte. Und wir müssen da heute ganz schön für üben, damit wir das dann auch so können. Also am extremsten ist es bei ihrem Klavierkonzert. Der 3. Satz ist wirklich ganz, ganz vertrackt. In ihrem Trio geht sie natürlich an einigen Stellen auch auf die Geige und das Cello ein und hält sich zurück. Aber dann kommt mal wieder so ein Lauf, wo man denkt, jawohl, das ist dann klarer.
Sie sind immer tiefer in das Leben und Werk von Clara Schumann eingetaucht, haben sich auch intensiv mit der Biografie beschäftigt. Und das war ja eben nicht eine Musikerin, die nur für die Musik brannte, also vielleicht im Innersten. Aber sie hatte eben ja auch ein anderes, ein sehr schwieriges Leben. Als Robert Schumann, ihr Mann, gestorben ist, war sie 30, hatte 7 Kinder, ein Sohn war gestorben. Mhm. Wie hat sie das unter diesen Umständen überhaupt geschafft, ihre musikalische Karriere weiter auszubauen? Die muss doch unglaublich erschöpft gewesen sein.
Na, in allererster Linie muss sie unglaublich stark gewesen sein. Also wir haben das große Glück, dass uns so wahnsinnig viele Dokumente erhalten sind. Nicht nur die ganzen Briefe, Tagebucheinträge, sondern auch Zeitzeugendokumente, Rezensionen, aus denen man ein relativ dichtes Bild knüpfen kann und viele, viele authentische Antworten bekommt, wenn man diese ganzen Dokumente zusammennimmt. Fakt ist, sie war dann von 1840, also nach ihrer Heirat, bis zum Tod ihres Mannes oder beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, an dem er eben dann in die Nervenheilanstalt eingeliefert wurde, quasi dauerschwanger, also 11 Schwangerschaften, 3 Fehlgeburten, also 8 Kinder sind zur Welt gekommen. Eines ist dann relativ früh gestorben, wie Sie sagen. Das erfordert ja schon mal eine enorme Physis und man darf nicht vergessen, im 19. Jahrhundert hieß eine Schwangerschaft auch Lebensgefahr für eine Frau, also muss sie auch psychisch extrem stark gewesen sein, denn das macht ja was mit einer Frau. Hm. Nebenbei, in Anführungsstrichen, hat sie aber immer weiter geübt, hat es wirklich geschafft, das unter einen Hut zu bekommen und dann war sie tatsächlich mit Mitte 30 junge Witwe und musste diese große Familie alleine ernähren. Und sie hat dann etwas geschafft, was ich bewundernswert innovativ finde. Sie hat also jeweils von Oktober bis März konzertiert und konzertieren hieß damals Reisen, sehr beschwerlich, sehr lange weg sein. Die
Kinder hat sie verteilt.
Die Lokomotive entwickelte sich erst, genau. Die Kinder hat sie verteilt bei Verwandten, also viele bei ihrer Mutter oder ihrem Vater, bei Bekannten, die kleineren, bei den größeren, dass die also sich gegenseitig beaufsichtigten und in ganz seltenen Fällen in Heimen und Internaten. Und in der Zeit hat sie aber viele Briefe geschrieben, hat auch immer genau ausgerechnet, wie viel Geld sie verdient, um dann tatsächlich von April bis September mit der ganzen Familie im Sommerhaus in Baden-Baden zu sein. Und in der Zeit, das kann man auch genau nachvollziehen, hat sie jeweils jedes Jahr keinen einzigen Auftritt gegeben. Das heißt, sie hat dann sich wirklich um die Kinder gekümmert. Und wenn man die Briefe liest von den Kindern, dann kann man den Vorwurf, dass sie eine Rabenmutter und nur karrieregeil gewesen sei, nicht stützen, sondern die Kinder berichten wirklich, dass sie auch persönlich das Gefühl hatten, dass die Mutter alles tut, um diesen Spagat zu schaffen und sich auch dann liebevoll zu kümmern. Und das finde ich absolut großartig, was sie da geschafft hat.
Clara Schumann ist das große Vorbild von Ragnar Schirmer, der Pianistin, die heute bei uns im Gespräch ist. Zweimal hat Ragnar Schirmer schon den Leipziger Bach-Wettbewerb gewonnen, auch den Händel-Preis der Stadt Halle und weitere Auszeichnungen. Morgen nun verleiht ihr die Stadt Zwickau den diesjährigen Clara-Schumann-Preis. Frau Schirmer, was bedeutet der für Sie?
Ja, das ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil sie auf der Beschäftigung von so vielen Jahrzehnten eigentlich jetzt beruht. Und da ich in diesem Jahr fast ausschließlich Konzerte rund um das Thema Clara Schumann gebe, ist dieser Preis für mich ja ein Gewürz in einem Menü, was sowieso schon gut schmeckt und jetzt noch einer obendrauf.
Perfektionistinnen, die haben es ja im Leben nicht unbedingt einfacher. Wie gehen Sie eigentlich mit Ihrem persönlichen Drang zum Perfektionismus um?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss man sehr früh lernen, für sich persönlich einen Weg zu finden. Auf der einen Seite ist da die Beschäftigung beim Üben mit etwas, was man natürlich so genau wie möglich in jeder Nuance ausarbeiten möchte. Auf der anderen Seite ist dann der Moment auf dem Podium, wo man loslassen muss, wo man es frei gibt und sozusagen den Moment, der jetzt in diesem Augenblick seine Gültigkeit hat, einfach freilassen muss. Denn wenn ich 2 Tage nach dem Konzert etwas über das Stück erfahre, was ich vorher nicht wusste, ist das in diesem Moment einfach noch nicht eingeflossen und konnte nicht einfließen, aber der Moment vor dem Publikum muss seine Gültigkeit haben und alle im Raum müssen das Gefühl von Authentizität haben. Und das hat dann sehr viel mit Freilassen, Loslassen zu tun. Also es ist in dem Künstlerberuf ein Spagat zwischen genau diesen beiden Extremen, ja.
Eine Stunde im Gespräch mit der Pianistin Ragnar Schirmer. Ja, die ist schon um jetzt leider, diese Stunde. Frau Schirmer, schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Vielen Dank.
Danke Ihnen auch und ein schönes Clara-Schumann-Jahr.
Danke.